O Herr des Himmels und der Erde, wie ist es möglich, dass wir noch in diesem irdischen Leben deine ganz persönliche Freundschaft erfahren? Dieses Zitat aus Theresas Schrift Gedanken über das Hohelied verdichtet sehr eindrücklich die Spiritualität von Teresa von Avila. Zunächst aber die Frage, wer ist eigentlich Teresa von Avila? Geboren am 28. März 1515 in Avila in Spanien, gestorben im Alter von 67 Jahren in der Nähe von Salamanca im Kloster Alba de Tormes, bekannt als spanische Ortsgründerin und Mystikerin. Wer ist diese Frau, die sie selbst den Ordensnamen Teresa de Jesus, also Teresa von Jesus, gab? Und wer ist diese Frau, die ihr Leben lang unter gesundheitlichen Problemen litt, aber stets als lebensfroh und charmant beschrieben wird? Wer ist diese Frau, die bereits 1614 selig gesprochen wurde? Die Heiligsprechung erfolgte kurz darauf im Jahr 1622. Und Papst Paul VI. Verlieh ihr 1970 als erster Frau den Titel Kirchenlehrerin. Und damit wird ihr prägender Einfluss auf die Theologie der katholischen Kirche von allerhöchster Stelle anerkannt. Wer ist diese Frau, die 1617 zur Schutzpatronin von Spanien ernannt wurde und deren umfangreiches Werk bis heute zu den Klassikern der spanischen Sprache gezählt wird? Wer ist diese Frau, die einerseits Managerin und Unternehmerin, Lobbyistin für ihre Sache war und auf der anderen Seite eine brillante Diplomatin? Wer ist diese Frau, die von Ordensoberen und päpstlichen Repräsentanten immer wieder als widerspenstiges Weib verflucht wurde, aber andererseits von führenden Theologen ihrer Zeit geschätzt und geradezu verehrt wurde? Wer ist diese Frau, die es schaffte, dass der spanische König Philipp II. Ihr fruchtbares Wirken über das religiöse Leben so sehr schätzte, dass er den von ihr gegründeten Ordenszweig des Theresianischen Karmel gegen heftige Angriffe verteidigte und vor der Auslöschung bewahrte? Der König selbst. Ja, wer ist diese Frau? Auch wenn heute der Fokus auf Teresas Spiritualität liegen soll, möchte ich zumindest skizzenhaft das politische und gesellschaftliche Umfeld in Spanien sowie Teresas familiäre Situation darstellen. Denn ich denke, ohne diesen Hintergrund sind die herausragende Arbeit von Teresa und die Prägung von Teresa wahrscheinlich nur schwer nachvollziehbar. Spanien im 16. Jahrhundert. Was war denn so anders im Spanien des 16. Jahrhunderts? Besonders relevant und einschneidend war das Jahr 1492 in der spanischen Geschichte. Mit dem Sieg der katholischen Könige über das Emirat Granada wurde die seit dem 8. Jahrhundert andauernde muslimische Herrschaft in Spanien beendet. Und das setzte Mittel und Kräfte im Land frei, die zu nicht zu unterschätzenden Ereignissen führten. Das sind erstens mal die sogenannte Entdeckung Amerikas. Der im Auftrag von Spanien Gesandte, Christoph Kolumbus, erreichte Südamerika und damit begann die Conquista, die brutale Ausbeutung Mittel- und Südamerikas. Damit eröffneten sich aber auch neue Chancen und Möglichkeiten für die Menschen, in der Regel für die Männer, in Spanien aus den gesellschaftlichen Zwängen Spaniens auszubrechen und in Südamerika und Mittelamerika sozialen Aufstieg, Ruhm, Ehre und vor allem Reichtum zu erlangen. Für die Menschen war das durchaus eine Chance. Zweitens, innenpolitisch richtete sich das Augenmerk auf die ethnische und religiöse Vereinheitlichung Spaniens. Und dies traf zunächst die Juden. 1492 wurde mit dem Alhambra-Edikt die Vertreibung der verbliebenen Juden aus allen Territorien der spanischen Krone angeordnet. Nur wer bereits konvertiert war oder bis zum 31. Juli 1492 konvertierte, durfte bleiben. Also es gab da tatsächlich einen Stichtag. 1501 folgte übrigens ein entsprechendes Ausweisungsedikt gegen die Mauren, also die Muslime. Das gesellschaftliche Leben dieser Zeit war sehr stark geprägt durch männliche Dominanz und einem sehr ausgefeilten Ehrenkodex. Dieser Kodex bestimmte das eigene Verhalten und die Beziehung zum Nächsten. Die Ehre galt es unter allen Umständen zu schützen. Ein Beispiel. So konnte zum Beispiel schon das Gerücht, dass eine Ehefrau untreu geworden sei, dazu führen, dass sie ohne weitere Prüfung der Vorwürfe durch den Ehemann getötet wurde. Denn die Ehre des Ehemanns wurde allein schon durch das Gerücht befleckt. Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Selbstverständlich galt die Ehre auch in Bezug auf Glaubensfragen. Kirchenbesuche, Beichten, Seelenmessen und Stiftungen dienten immer auch der öffentlichen Demonstration wahren Christentums. Insbesondere den konvertierten Juden, den sogenannten Conversos, wurde immer wieder unterstellt, dass sie den christlichen Glauben nicht ordentlich vollziehen. Und mit der Inquisition gab es sogar eine eigene Institution, die genau dies besonders streng überwachte. Nicht willkürlich, sondern tatsächlich regelbasiert auf Basis eines speziellen juristischen Prozessverfahrens, aus Sicht des 21. Jahrhunderts allerdings immer noch grausamen rechtsstaatlichen Ansprüchen nicht im Ansatz gerecht werdend. Darüber hinaus wurde jede Form von Reformgedanken in der Kirche in Spanien kritisch beäugt und verfolgt. Spätestens mit dem Thesenanschlag von Martin Luther 1517 im hohen Norden in Wittenberg und den daraus resultierenden politischen Verwirrungen wurde man sehr sensibel und vorsichtig in diesen Fragen. War es zum Beispiel üblich in Spanien, geistliche Sekundärliteratur in spanischer Sprache zu lesen, wurde dies 1559 durch den spanischen König Philipp II. Verboten. Die Einheit von Kirche und Königreich sollte unter allen Umständen gesichert werden. Kommen wir zur Biografie und Familie von Teresa. Welche Auswirkungen haben die dargestellten gesellschaftspolitischen Gegebenheiten auf Teresa und ihre Familie? Teresa wurde am 28. März 1515 in Avila geboren. Ihre Mutter Beatrice war die zweite Frau ihres Vaters Alonso. Aus der ersten Ehe hatte er bereits zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Seine zweite Frau heiratete er 1509. Da war sie 14 Jahre alt. In den folgenden 19 Jahren brachte sie 8 Söhne und 2 Töchter zur Welt, darunter Teresa. Teresas Mutter verstarb im Alter von nur 33 Jahren, kurz nach der Geburt der jüngsten Tochter Juana. Die Familie väterlicherseits stammte ursprünglich aus Toledo und war jüdischer Abstammung, es waren also Conversos. Und Teresas Vater erlebte im Alter von 5 Jahren, wie schnell es als Converso zu Demütigung kommen kann. Sein Vater, also Teresas Großvater, wurde in Toledo der Häresie angeklagt und musste zusammen mit seinen jüngsten Söhnen an mehreren Freitagen im Büßergewand von Kirche zu Kirche ziehen. Welch eine Demütigung für die Familie. Und dabei hatten sie noch Glück. Andere der Häresie verdächtigten Conversos wurden teilweise grausamst bestraft, wenn nicht sogar mit dem Tode. Die Familie verließ Toledo und zog 1490 nach Avila um, wo ihnen ein Neuanfang gelang. Dank der Geschäftstüchtigkeit von Teresas Großvater gehörte die Familie bald zur Gruppe der Händler und Kaufleute und gelangte zu gewissem Wohlstand. 1500 konnte Teresas Großvater, Don Juan, zudem einen Adelsbrief für sich und seine Kinder kaufen. Und damit gehörte die Familie dem niederen Adel an und war vor Repressionen ein Stück weit geschützt. Also Teresa wurde in eine relativ gut situierte und relativ wohlhabende Familie geboren. Zusammen mit ihren Geschwistern erhielt sie eine für damalige Verhältnisse gute Ausbildung, was insbesondere für ein Mädchen in Spanien des 16. Jahrhunderts keine Selbstverständlichkeit war. Teresa wird als hellwaches, neugieriges, kontaktfreudiges Mädchen beschrieben. Sie war eine unersättliche Leseratte, die insbesondere, man staune, Ritterromane, sehr zum Missfallen ihres Vaters, mit Vorliebe las, eine Leidenschaft, die sie mit ihrer Mutter teilte. Ihre Eltern liebte Teresa innig. Insbesondere die Beziehung zu ihrem Vater prägte ihr Leben in wirklich besonderer Weise. Und auch die Verbindung zu ihren Geschwistern hielt ein Leben lang. Viele der Brüder von Teresa nutzten die Möglichkeit, nach Mittel- und Südamerika zu gehen und dort ihr Glück zu suchen, zum Teil sehr erfolgreich. Die wurden zum Teil sehr wohlhabend und konnten dann in späteren Jahren Teresa gerade bei ihren Klostergründungen finanziell sehr stark unterstützen. Aber trotz all der guten und förderlichen familiären Umstände lag der Schatten und die Gefahr der Ächtung immer über der Familie. Teresas Vater war sich dessen bewusst und entwickelte typische Converso-Strategien, um sich und seine Familie zu schützen. Und diese Strategien bestanden im Wesentlichen aus einem zurückgezogenen Leben und der Versenkung in Religion und Frömmigkeit. Teresas Weg ins Kloster. Wie und wann begann denn dieser Weg? Im Jahr 1531, da war Teresa 16 Jahre alt, wurde sie zu Zwecken der Erziehung in das Kloster Santa Maria de Gracia in Avila, ein Augustinerinnenkloster, gesteckt, wie sie es selbst formuliert. Gesteckt. Der Abschied von zu Hause fiel ihr zunächst wirklich schwer. Doch sie gewöhnte sich relativ schnell an das Klosterleben und hier halfen ihr ihr Charme und ihre freundliche und offene Kommunikationsfähigkeit. Sie war sehr schnell bei allen beliebt. Und obwohl Teresa immer wieder der Wunsch aufkeimte, ihr Leben ganz auf Gott auszurichten, kamen regelmäßig Zweifel auf. Besonders, wenn sie Nachrichten von außerhalb des Klosters erreichten, dann verspürte sie schon eine innere Unruhe und Sehnsucht nach dem unbeschwerten Leben jenseits der Klostermauern. Ein endgültiger Weg ins Kloster war zu dieser Zeit keineswegs vorgezeichnet. Nach 1,5 Jahren musste Teresa wegen einer sehr schweren Erkrankung das Augustinerinnenkloster verlassen. Zur vollständigen Genesung reiste sie zu ihrer Halbschwester Maria in der Nähe von Avila, wo sie die Gelegenheit hatte, zeitgenössische spanische Frömmigkeitsliteratur zu lesen. Das ist die sogenannte Sekundärliteratur, also Bücher, die den Glauben in irgendeiner Form beschreiben. Da gab es damals wohl sehr viel in Spanien. Es stellt sich natürlich die Frage, warum Teresa letztlich dann doch Ordensfrau wurde. Letztlich waren das zwei Überlegungen, die sie ermunterten, diesen Weg zu gehen. Erstens, die Alternative wäre ein Leben als Ehefrau gewesen. Am Beispiel ihrer Mutter, die einen liebenden Mann hatte, also die Eltern von Teresa, die liebten sich wirklich, sah sie, wie auslaugend und kräftezehrend dieser Weg sein kann. In 19 Jahren gebar Teresas Mutter 10 Kinder und starb völlig entkräftet im Alter von 33 Jahren. Zudem war eine Frau auch in der Ehe nicht frei, sondern immer von ihrem Ehemann abhängig. Die spanische Gesellschaft war eine durch und durch patriarchal geprägte Gesellschaft. Den Weg als Ehefrau in die uneingeschränkte Abhängigkeit, in dem sie einem Ehemann geradezu ausgeliefert sein würde, wollte Teresa wohl nicht gehen. Zweitens, die Angst vor ewiger Verdammnis und dem Fegefeuer. In ihrer Vida, also ihrer Biografie, schreibt Teresa, ich zitiere, und es stieg die Angst in mir hoch, dass ich in die Hölle käme, wenn ich sterben würde. Und auch wenn mein Wille es auch noch nicht fertig brachte, sich dem Kloster zuzuwenden, so sah ich doch ein, dass es wohl die beste und sicherste Lebensform sei. Und so entschloss ich mich nach und nach, mich zum Eintritt zu zwingen. In diesem Kampf verbrachte ich 3 Monate, wobei ich mir mit folgender Argumentation Zwang antat, dass die Härten und Qualen eines Lebens im Kloster nicht größer sein könnten als die des Fegefeuers. Bei dieser Überlegung zur Wahl der Lebensform bestimmte mich mehr Furcht als Liebe. Dann war es soweit. An einem Novembermorgen, konkret dem 2. November 1535, Teresa war 20 Jahre alt, alle anderen im Haus schliefen, schlich sie sich heimlich heraus und ging ins Karmelitinnenkloster Nuestra Señora de la Encarnación, auf Deutsch dem Menschwerdungskloster. Sie tat dies ausdrücklich gegen den Willen ihres Vaters unter Zweifeln, ob dies wirklich der richtige Weg für sie sei. Ihr Vater akzeptierte letztlich ihren Entschluss aus Liebe zu seiner Tochter. Und 2 Jahre nach dem Eintritt ins Kloster legte Therese im Alter von 22 Jahren die ewige Profess ab. Kurz nach der ewigen Profess wurde Therese erneut schwer krank. Sie litt unter Ohnmachtsanfällen, Fieberschüben, starken Schmerzen und einem nicht näher definierten Herzleiden. Ihr Vater ließ verschiedene Ärzte kommen, aber alle waren ratlos. Die damaligen Behandlungsmethoden waren eher robust und Theresas Zustand verschlechterte sich zunehmend. Im Alter von 24 Jahren erhielt die vermeintlich Sterbende sogar die letzte Ölung. Die Ärzte bestätigten ihren Tod. Doch ihr Vater, der konnte und wollte das nicht akzeptieren und er sollte Recht behalten. Nach 3 Tagen und Nächten erwachte Theresa aus ihrem todgleichen Lähmungszustand. Für Theresa selbst war dieses Erwachen wie eine Erweckung zu einem neuen Leben und sie wollte endlich wieder in den Konvent zurückkehren. An den Ort, den sie für ihr Leben gewählt hatte, das Menschwerdungskloster in Avila. Doch die Zweifel ließen Theresa nicht los. Das Leben im Menschwerdungskloster folgte nicht den strengen Regeln der Karmeliten. Es ging, gelinde gesagt, etwas lockerer zu. Unter bestimmten Umständen durfte man das Kloster in Begleitung sogar verlassen. Theresas Zelle war eher ein großzügiges Apartment auf 2 Ebenen. Das Gelübde der Armut wurde recht locker ausgelegt. Diese Privilegien galten für alle wohlhabenden Mitschwestern. Es war damals üblich, dass reiche Familien ihre Töchter zum Teil in das Kloster einfach gesteckt haben und gaben ihnen natürlich eine ordentliche Mitgift mit. Und das führte dazu, dass innerhalb der Schwestern die familiäre Herkunft und die sozialen Unterschiede sehr klar erkennbar waren. Also die Lebensumstände im Kloster waren alles andere als klösterlich. Ihr Mutterkloster lehrte Theresa, warum ihr Orden so dringend eine Erneuerung bedurfte. Das war das eine. Das andere war aber immer noch Theresas innere Zerrissenheit. Fast 2 Jahrzehnte lang konnte sie sich nicht entscheiden, ihr Leben ganz auf Gott auszurichten. Fast 20 Jahre lang rang Theresa intensiv um Fortschritte im kontemplativen Gebet und asketischem Leben. 20 Jahre. Eine Frau aus Mystikerin. Wie konnte Theresa als Frau und aus einer Converso-Familie stammend trotzdem ihren eigenen spirituellen Weg finden? Zunächst müssen wir uns nochmal vor Augen halten, dass Mystiker oder spirituelle Menschen im Allgemeinen im hierarchischen Denken der damaligen Kirche grundsätzlich verdächtigt waren. Ging es ihnen doch um eine individuelle Gottesbeziehung? Und bei Theresa kommt noch erschwerend hinzu, dass sie als Frau von kirchlichen Ämtern, auch dem theologischen Studium, per se ausgeschlossen war. Selbst die Bibel durfte sie als Frau nicht lesen. Visionärinnen wurden misstrauisch beäugt, zumal die Inquisition mehrere Betrügerinnen entlarvt hatte und umso genauer alles prüfte, was ihr zu Ohren kam. Auch die mystischen Erfahrungen, die Therese in den folgenden Jahrzehnten machte, blieben nicht verborgen. Und so kursierten immer wieder die wildesten Gerüchte und Verdächtigungen. Theresa wusste das, sie war sich dessen sehr bewusst. Und sie wusste, dass sie dringend Rat von theologisch gebildeten Priestern benötigte. Das ist immer wieder beim Thema Mann. Sie brauchte männliche, theologisch gebildete Fürsprecher. Im Rahmen eines allgemeinen Reformklimas erlangten in Spanien insbesondere die Jesuiten als Prediger und Seelsorger hohes Ansehen, und Theresa konnte die Jesuiten als Beichtväter und Seelsorger gewinnen. Auch das war ein geschickter Schachzug, insbesondere mit Blick auf ihre mystischen Erfahrungen. Denn den Jesuiten war die Mystik nicht ganz fremd. Wir hatten es ja im letzten Vortrag gehört von Ignatius von Loyola, der ja da ganz wesentlich zu beigetragen hat. Theresas Weg war zudem immer ein kommunikativer Weg. Auch das war für sie als Frau besonders herausfordernd. Sie wollte sich mitteilen, durfte aber Bücher nur im priesterlichen Auftrag schreiben. Man konnte nicht einfach Bücher schreiben, das war verboten. Durch geschicktes Agieren gelang es ihr trotzdem, 5 umfangreiche Werke zu verfassen, ergänzt durch zahlreiche Briefe. Also man vermutet, dass Therese in ihrem Leben ca. 15.000 Briefe geschrieben hat. Überliefert sind knapp 400. Später in ihrem Leben gründete sie trotz erheblicher Widerstände 17 Frauen- und 2 Männerklöster. Problematisch und herausfordernd war zunächst die ganz praktische Beschaffung und Herrichtung von geeigneten Häusern. Aber noch herausfordernder waren die innerlichen Fragen der Klostergründungen, denn diese musste Theresa zum Teil gegen große Widerstände und Missverständnisse verteidigen. Theresa wollte den Orden der Karmeliten zu seinen Ursprüngen zurückführen. Dies konnte nur gelingen, da Theresa aufgrund ihres herausragenden diplomatischen Geschicks auch hierbei wieder die Unterstützung durch höchste kirchliche Stellen organisieren konnte. Sie haben es ja gehört, sogar der König selbst hat sich eingeschaltet zwischenzeitlich. Mit Johannes vom Kreuz lernte sie einen jungen Theologen kennen, der es ihr ermöglichte, auch eigene Männerklöster zu gründen. Und im Ergebnis gilt Theresa zu Recht als Gründerin des Ordens der unbeschuhten Karmeliten, heute im deutschen Sprachraum als Theresianischen Karmel bezeichnet. Ein Orden, der von Anfang an aus 3 Ordenszweigen besteht. Dem Ordenszweig der Schwestern, dem Ordenszweig der Brüder und dem 3. Ordenszweig der Laienbewegung. Es zeichnet sich ein spirituell neuer Weg ab, dem nachzufolgen eigentlich ein eigener Vortrag lohnend wäre. Von daher jetzt mal wieder schnell zurück zu Theresa. Also, Theresa gelang es immer wieder, Fürsprecher unter führenden Theologen zu finden. Und dabei ging sie durchaus robust vor, wie folgendes Zitat eines hochgestellten Geistlichen verrät. Zitat: Man hat mir gesagt, die Mater Theresa sei eine Frau. Hingegen ist sie ein Mann, und zwar einer von den ganz Bärtigen. Damit drückte er aus, die wusste schon, was sie wollte. Trotz allem Scham, Theresa hatte ein Ziel und es wurde dann auch erledigt. Theresa wurde, obwohl sie eine Frau war, auch als geistliche Beraterin geschätzt. Auch das war Frauen eigentlich nicht zugänglich. Seelsorger waren Männer. Hierbei zeigt sich schon, dass der Weg des kontemplativen Lebens bei Theresa nie ein Weg in die Einsiedelei gewesen ist. Theresa verstand es als Frau ihrer Zeit, mit den strukturellen Benachteiligungen umzugehen. Und es gelang ihr, die Bürde als Converso zu handhaben und sie lernte zudem, mit ihren massiven gesundheitlichen Problemen, die sie ihr ganzes Leben begleiten, umzugehen. Und dabei verlor sie nie ihren Humor, ihren liebevollen Umgang mit den Mitmenschen und schaffte es zudem, ihre spirituellen Erfahrungen auf einzigartige Weise in Worte zu fassen. Adressaten ihrer Schriften waren in erster Linie ihre Mitschwestern. Umso erstaunlicher ist es, dass ihre Schriften auch heute noch in ihrer spirituellen Tiefe unerreicht sind. Von einem bedeutenden Theologen und Begleiter Theresas ist darüber folgendes Zitat überliefert. So ist es wirklich etwas Neues und Unerhörtes, dass eine schwache Frau den Mut zu großen Unternehmungen aufbrachte und dass sie dabei so weise und geschickt vorging, dass sie die Herzen aller gewann, die ihr begegneten. So konnte sie diese Gott zuführen. Sie zog einfach die Menschen hinter sich her, selbst gegen die Schwachheit der sich sträubenden Natur. In dieser unseren Zeit, da der Teufel in der Masse ihm verfallen der Ungläubiger triumphiert, will ihn Gott, so meine ich, in besonderer Weise demütigen und beschämen. Darum sandte er keinen tapferen Mann von großer Gelehrsamkeit in den Kampf, sondern eine arme, alleinige Frau, auf dass sie den Teufel herausfordere und ihr Banner gegen ihn aufpflanze. Das ist deutlich. Theresas spiritueller Weg, die Mystikerin. In ihrem Buch Wieder, also der Biografie, schreibt Theresa Folgendes. Eines Tages, als ich in den Gebetsraum eintrat, fiel mein Blick auf ein Bild, das man wegen eines Festes im Haus herbeigeschafft und aufgestellt hatte. Es war ein Schmerzensmann, übersät mit Wunden und so sehr andachterweckend, dass er mich beim Anblick zutiefst erschütterte. Ihn so zu sehen, denn es stellte gut dar, was er für uns durchlitt. Der Schmerz, den ich empfand, weil ich mich für jene Wunden nur in so geringem Maße dankbar zeigte, war so gewaltig, dass es mir war, als würde es mir das Herz zerreißen. Aufgelöst in Tränen warf ich mich vor ihm nieder und flehte ihn an, mir ein für allemal Kraft zu geben, ihn nicht mehr zu beleidigen. Teresa beschreibt hier den Wendepunkt in ihrem geistlichen Leben. In der Fastenzeit 1554, im Alter von 39 Jahren, erkannte sie für sich die Wahrheit über Gott und sich selbst. Endlich verstand sie, wie sehr Gott sie liebte. Für sie und für alle Menschen hatte er seinen Sohn Jesus Christus aus Liebe den Weg in den Tod gehen lassen. Aus Liebe. Endlich verstand sie, welchen Schmerz sie diesem unendlich liebenden Gott zufügte, wenn sie wieder einmal ihre Freundschaften zu anderen Menschen und zu ihrer Familie sowie das gewohnte Prestigedenken an die erste Stelle setzte. In den vergangenen Jahren und Jahrzehnten konnte Teresa nicht vom sozialen Leben innerhalb und außerhalb des Konvents lassen. Selbst das innere Beten wurde für Teresa zur Qual. Auch hier ein Zitat aus ihrer Vita. Mit dem inneren Beten hatte ich große Plage, weil der Geist nicht als Herr, sondern als Sklave wirkte. So konnte ich mich nicht in mein Inneres einschließen, ohne zugleich tausend Nichtigkeiten mit einzuschließen. Also Teresa war nicht diejenige, die gut meditieren konnte oder still sitzen konnte. Das war für sie eine Qual. Der einzige Halt in dieser Zeit waren die vorformulierten Gebete der christlichen Tradition, durchaus eine Alternative, aber kein Ersatz für das persönliche Gespräch mit Gott. Und nun dieser Wendepunkt nach 20 Jahren. Und Gott offenbarte sich ihr dabei immer deutlicher als Gesprächspartner. Sie schreibt: Meine Liebe und mein Vertrauen zum Herrn begannen sehr zu wachsen, als er sich mir zu erkennen gab als jemand, der jederzeit zu sprechen ist. Ich sah, dass Gott auch wahrhaft Mensch ist und sich über unsere Schwächen nicht entsetzt, sondern unsere elende, der Erbsünde unterworfene Verfassung von innen her versteht. Darum war er ja zu unserer Erlösung in die Welt gekommen. Man kann mit ihm umgehen wie mit einem Freunde, wie sehr er auch Herr bleibt. Das ist ein Schlüsselsatz. Man kann mit ihm umgehen wie mit einem Freunde, wie sehr er auch Herr bleibt. Teresa wurde dabei bewusst, dass es wichtig ist, auch über die mystischen Erfahrungen reden zu können. Auch hierzu ein Zitat. Überaus wichtig erscheint mir, freundlichen Umgang mit anderen Menschen zu haben, die das gleiche Ziel verfolgen. Auch hier wieder die Kommunikation mit anderen Menschen. Immer wieder. Wie konnte es aber Teresa gelingen, über solche Erfahrungen zu sprechen? Denn Teresa musste immer ihre Rolle als Frau und als Converso im Hinterkopf behalten und darauf achten, Dinge so zu formulieren, dass sie nicht in den Fokus der Inquisition gerät. Und dies machte sie wirklich äußerst geschickt. So wird das eben vorgelesene Zitat folgendermaßen weitergeführt. Wenn sie, die Seele, aber keinen Meister findet, so wird der Herr ihr helfen, so wie er auch mir nicht gefehlt hat, obwohl ich die bin, die ich bin. Denn ich glaube, es gibt nur wenige Seelenführer, die große Erfahrung in diesen Dingen haben. Ein Stück weiter schreibt sie: Es ist doch besser, über diese Erfahrungen zu sprechen, wie ich schon sagte und jetzt noch einmal wiederhole, da es sehr wichtig ist, besonders wenn es sich um Frauen handelt. Es sind nämlich viel häufiger Frauen als Männer, denen der Herr seine Gnade mitteilt. Es sind nämlich viel häufiger Frauen als Männer, denen der Herr seine Gnade mitteilt. Teresa musste bei all ihren Schriften immer penibel darauf achten, dass sie nicht angreifbar wurde. Andererseits spürt man ihren Texten an, dass sie nicht bereit war, ihre Rolle als Frau und ihre mystischen Erfahrungen selbst kleinzureden. Dieser Spagat führte wirklich zu wunderbaren Formulierungen und zu einer Lebendigkeit der Texte, die ihresgleichen suchen. Auch jetzt hier wieder ein Zitat von Teresa. Herr meiner Seele, als du noch in dieser Welt wandeltest, hattest du den Frauen immer deine besondere Zuneigung bewiesen. Fandest du doch in ihnen nicht weniger Liebe und mehr Glauben als bei den Männern. Die Welt irrt, wenn sie von uns verlangt, dass wir nicht öffentlich für dich wirken dürfen, noch Wahrheiten aussprechen dürfen. Aber ich halte es in diesen Zeiten für Unrecht, wenn man starke und zum Guten begabte Geister zurückstößt, nur weil es sich um Frauen handelt. Nur zur Erinnerung, das Zitat stammt aus dem Jahr 1562. So ein Wahnsinn, oder? War Teresas Weg ein Weg in die Zurückgezogenheit? Nein, ganz und gar nicht. Was Teresa auszeichnet, ist, dass sie trotz ihrer mystisch-spirituellen Erfahrungen nicht in andere Sphären abglitt oder sich aus der Welt zurückgezogen hätte. Nein, sogar ganz im Gegenteil. Man gewinnt den Eindruck, dass gerade die mystisch-spirituellen Erfahrungen ihr die Kraft schenkten, gegen massive Widerstände Dinge zu verändern. Auch hier wieder ein Zitat. Wir müssen das Gebet suchen und uns darum bemühen, nicht um es zu genießen, sondern um Kraft zu dienen zu bekommen. Und auch hier schreibt sie weiter mit einem ganz wichtigen Rat an ihre Mitschwestern. Ich habe euch aber auch schon gewarnt, dass der Teufel uns manchmal verführt, uns Gewaltiges vorzunehmen, damit wir im Wollen des Unmöglichen die einfachen Dienste des Alltages unterlassen. Abgesehen von eurem hilfreichen Gebet solltet ihr nicht gleich der ganzen Welt dienen wollen, sondern denen, mit denen, die mit euch zusammenleben. Also auch hier wieder konkret, nicht irgendwie abschweifen und große Träume haben, sondern konkret dein Gegenüber, dem sollst du dienen. Wobei man ehrlicherweise manchmal den Eindruck von Teresa gewinnen kann, dass sie selbst an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gegangen ist. Und dabei ist besonders ihr kräftezehrendes Engagement für die Klostergründungen interessant. Auch die Reform ihres Ordens, besser eigentlich die Neugründung des Ordens, die letztlich zum Zweig des Theresianischen Karmel führte, war kräftezehrend. Aber der Kern bei allem, was sie tat, blieb für Teresa immer der Bezug auf Jesus. Und das galt gerade für die konkrete Wirkung in die Welt hinein. Ein weiteres Zitat. O mein Jesus, so groß ist deine Liebe zu den Menschenkindern, dass man dir den größten Dienst erweist, wenn man sich nicht dir, sondern ihnen zuwendet. Wer den Nächsten nicht liebt, liebt auch dich nicht, mein Herr, der du mit deinem Blute die große Liebe zu uns Adamskindern bezeugt hast. Woraus aber schöpfte Teresa eigentlich ihre Kraft, ihren Mut und ihre Hoffnung? Der Kern der Spiritualität von Teresa ist das innere Beten. Wobei das innere Beten keine Erfindung von Teresa ist. Das innere Beten kennt man schon von den Kirchenvätern her. Sie erneuerte es aber und trug es mit ihren wunderbaren Beschreibungen in die Welt bis heute. Das innere Beten steht bei Teresa für eine innere Haltung. Konkret für die betende Aufmerksamkeit auf das Du Gottes und die Wendung zu ihm, die Hinwendung zu ihm. Es ist letztlich wie eine Freundschaft, personal und in direkter Du-Ansprache. Für Teresa ist Gott nicht irgendein Geist, der durch die Gegend schwirrt. Gott ist ein personales Gegenüber, ein Du. Es ist ein Verweilen in der Gegenwart Gottes. Und das war zum Teil sehr konkret. Auch hier wieder ein Zitat. O du mein Herr und Gott, wir stehen ja fast schon fassungslos vor deiner majestätischen Herrlichkeit. Aber noch viel fassungsloser macht uns deine Demut, mein Herr, und die Liebe, mit der du jemanden wie mir begegnest. Man kann sich mit dir über alles unterhalten. Dann schreibt sie weiter. Denn das innere Gebet ist, so meine ich, nichts anderes als Umgang mit einem Freunde, von dem wir wissen, dass er uns liebt. Dabei fiel Teresa das stille innere Beten nicht immer leicht. Auch hierzu ein interessantes Zitat von ihr. Wenn die Seele ganz in Ruhe versenkt ist, kann der Verstand so unruhig werden, als geschehe das alles nicht im eigenen Hause. Es gibt auch ein anderes Bild von ihr. Sie schreibt manchmal, wenn sie dann in der Stille saß, dass ihre Gedanken wie so ein Bienenschwarm in ihrem Kopf umhersurrten. Eine sehr ehrliche Beschreibung, wie ich persönlich finde. Sie hat sich da auch nie irgendwie auf einen hohen Sockel gestellt. Theresa hat, und das zieht sich tatsächlich durch ihr gesamtes Werk, eine durch und durch positive Grundhaltung gegenüber Gott, den Mitmenschen und sich selbst. Und das ist weniger das Ergebnis moralischer Anstrengungen, sondern vielmehr die Erkenntnis, dass Jesus als Mensch auch alle menschlichen Schwächen, Ängste und Sorgen mit uns geteilt hat. Deshalb kann sie auch so entlarvend ehrlich über ihre Probleme mit dem kontemplativen Gebet und vielen anderen Dingen schreiben. Immer wieder betont Theresa, wie sehr Jesus im Zentrum ihres Weges steht. Auch hier wieder ein Zitat. Ich bete in folgender Weise. Da es mir schwer wurde, verstandesmäßig nachzusinnen, bemühte ich mich, mir Christus innerlich vorzustellen. Was mir am leichtesten fiel, wenn ich an die Augenblicke seines Lebens dachte, in denen er einsam war. Bei dieser Art des Betens kann die Seele viel verlieren, weil die Gedanken sich zerstreuen, oder viel gewinnen, weil die Liebe wächst. Aber es ist nicht leicht, dahin zu gelangen. Der mystische Weg Theresas zeigt sich im stetigen Bemühen, sich Christus zu nähern, im Bewusstsein, dass Gott in mir und mit mir lebt. Theresa erkennt, dass sie von Gott geschaffen ist und nicht aus eigener Leistung heraus lebt, sondern aus Gottes Liebe heraus. Auch hier wieder ein Zitat. Gott ist die höchste Wahrheit und Demut ist Wandeln in der Wahrheit. Denn es bedeutet viel zu erkennen, dass wir aus uns selbst nichts Gutes haben, sondern Elend und nichts sind. Kommen wir so langsam zum Ende. Und erlauben Sie mir dazu ein paar persönliche Worte. Zunächst einmal ist mir sehr bewusst, dass ein Vortrag über Theresa immer nur bruchstückhaft sein kann. Es war auch nicht mein Anspruch, ehrlicherweise irgendwie eine wissenschaftlich fundierte Studie über Theresa vorzubereiten oder vorzutragen, sondern ein bisschen Spaß oder sie zu locken, vielleicht mal selbst das ein oder andere Buch von Theresa zu lesen oder Sekundärliteratur, die es von Theresa sehr vielseitig und zahlreich am Markt gibt, auch sehr gute. Kann ich nachher auch gerne noch was zu sagen. Theresa war eine theologische Ausbildung als Frau versperrt. Aus einer Converso-Familie stammend war sie strukturell benachteiligt und als Mystikerin stand sie unter Beobachtung der Inquisition und trotzdem ist sie ihren Weg gegangen. Und das war kein einfacher Weg, ganz im Gegenteil. Und ich hoffe, das wurde so ein bisschen deutlich. Theresa ist mir in meinem Leben erst vor wenigen Jahren begegnet. Doch die Begegnung mit Theresa hat mir im wahrsten Sinne des Wortes die Augen und das Herz geöffnet. Viel von dem, was sie schreibt, spiegelt meinen persönlichen Glauben und vor allem meine Glaubenserfahrung der letzten 50 Jahre wider. Und ich glaube, gerade auch mit meinen Erfahrungen in vielfältigen ehrenamtlichen Führungspositionen in unserer evangelischen Landeskirche, dass die Fokussierung auf Jesus und seine Botschaft uns einen Weg aufzeigen kann, der das Christentum von den formalen, liturgischen, aber auch akademischen Lasten befreien kann, die sich über Jahrhunderte auch in unserer evangelischen Kirche aufgestaut haben. Theresa ist zudem konkretes Handeln wichtig. Ihr spiritueller Weg ist eben kein Weg aus der Welt heraus in die Abgeschiedenheit klösterlichen Lebens, sondern ganz im Gegenteil, ein Weg, der hin zu den Menschen führt. So verstanden ist gelebte Spiritualität die Kraftquelle für christliches Engagement in dieser Welt, vor Ort, ganz konkret. Der Jesus von damals ist für Theresa der auferstandene Jesus von heute. Auch mir ist er ein Freund, schreibt sie. Das war ihre große Erkenntnis. Auch mir ist Jesus ein Freund. An die Stelle der Unzufriedenheit trat eine innere Zweisamkeit. Für Theresa ist das Leben mit Jesus nicht auf Gebetszeiten beschränkt. Über den Weg des inneren Betens wird die Beziehung zu Jesus eine 24-Stunden-Beziehung. Was sie damit meint, bringt folgendes Zitat zum Ausdruck. Christus ist auch in der Küche, mitten unter den Kochtöpfen. Geistliches Leben ist für Therese eine Lebensform, eine neue Art zu fühlen, zu denken, zu handeln und zu sein. Dass du, Jesus, das ist das Besondere. Ein vertrauter und vertrauensvoller Umgang mit Jesus. Glauben als Leben in Beziehung. Das Christentum ist danach eben keine Buchreligion. Wir glauben nicht an die Bibel, wir glauben an Gott, sondern eine Beziehungsreligion. Im Leben Jesu findet Theresa ihre Schule der Freundschaft mit Gott und den Menschen. Und so soll, wie sich gehört, Theresa das letzte Wort haben. Ich möchte, dass ihr nur dieses eine begreift. Es geht auf diesem geistlichen Weg nicht darum, viel zu denken, sondern viel zu lieben. Was am meisten Liebe in euch weckt, das tut. Vielen Dank.